Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, die ist hier in diesem Sack versteckt. Ich werde einfach anfangen zu erzählen und bin mal gespannt, wer von euch die Geschichte vielleicht schon kennt. Also es war vor langer Zeit, also vor einigen tausend Jahren, da gab es ein sehr fruchtbares Land, ein besonderes Land. Dieses Land war wirklich gesegnet, also mit Pflanzen, mit fruchtbaren Äckern und so weiter. Und in diesem Land, da lebten auch Menschen, also ein Volk. Ich habe hier mal so Puppen mitgebracht als Anschauungsmaterial. Und sie lebten teilweise im Frieden, aber teilweise natürlich auch im Kampf, weil wie es halt oft so ist, es gibt ja oft Völker, die bekämpfen sich gegenseitig. Und obwohl dieses Volk wirklich auch reich gesegnet war und auch wirklich gut gelebt hat, musste es oft auch Angriffe erleben. Also da kam plötzlich ein Volk und griff dieses Volk auch wiederum an, um natürlich irgendwie an dieses gute Land zu kommen und das zu erobern. Und so begab es sich eines Tages, dass dieses friedliche Volk, sage ich mal so, wieder durch einen Kundschafter mitbekommen hat, dass es angegriffen wird. Also versammelt sich wieder das gegnerische Volk. Und was tun sie in dem Fall? Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber sie entschieden sich keinen Widerstand zu leisten, sondern sie ergriffen alle die Flucht. Also und verließen ihr Feld oder ihr Land, was ihnen ja zugeteilt worden ist. Aber das Besondere in der Geschichte ist, dass einer aus diesem Volk, von diesem vertriebenen Volk, der entschied sich zurückzukommen und sich mitten auf das Feld zu stellen. Das war so ein Linsenfeld. Und er verteidigte dieses Linsenfeld gegen den ganzen Feind. Also ganz alleine. Oh, jetzt die Frage an euch, kennt jemand die Geschichte? Keiner? Simson? Nein, nicht Simson. Denkt man gleich an Simson. Ja, vielleicht steht sie wirklich in der Bibel. Ich lese uns aus 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 11. 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 11. Und nach ihm kam Schammer, der Sohn Agis des Harariters. Und die Philister versammelten sich zu einer Schar und es war dort ein Feldstück voll Linsen. Das Volk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Feldstück und rettete es und schlug die Philister. Und der Herr schaffte eine große Rettung. So interessant, dieser eine Mann, der schlägt hier die ganze Mannschaft. Das ist unglaublich, oder? Also kann man sich nicht vorstellen. Und die Frage ist, wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft? Ich habe jetzt für dieses Jahr als Auftrag, über Gottes Eigenschaften zu sprechen. So habe ich das empfunden. Und eines von Gottes wunderbaren, vollkommenen Eigenschaften ist seine Allmacht. Gottes Allmacht. Das ist heute mein Thema, über das ich mit euch zusammen nachdenken möchte. Ist vielleicht auch die Frage an euch, an welcher Stelle dieser Geschichte kommt Gottes Allmacht zum Tragen oder wird Gottes Allmacht deutlich? Wer kann mir das sagen? An welcher Stelle in dieser Geschichte sehen wir Gottes Allmacht zuerst? Hat jemand eine Idee? Könnt ihr ja nochmal lesen. Und nach ihm kam Schammer, der Sohn Agis des Hararitas. Und die Philister versammelten sich zu einer Schar, und es war dort ein Feldstück vor Linsen. Das Volk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Feldstück und rettete es und schlug die Philister, und der Herr schaffte eine große Rettung. Also an welcher Stelle sehen wir hier Gottes Allmacht? Elias.
Ja, dass er den Mut hat und nicht davonläuft.
Dass er den Mut hat und nicht davonläuft. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Das ist Gottes Allmacht. Aber es ist wirklich das Erste. Vielleicht definieren wir mal den Begriff Macht. Schaffen wir das zusammen? Wie würdet ihr den Begriff Macht definieren? Was ist eigentlich Macht? Wer hat Macht? Wenn jemand stärker ist wie ein anderer. Mina, hast du Macht? Du hast keine Macht. Also du hast überhaupt keine Macht, nicht mal ein bisschen. Okay. Gibt es hier irgendjemanden im Raum, der sagt, ich habe schon etwas Macht? Geduld ist besser als Macht. Aha. Also wir merken, der Begriff Macht ist etwas negativ, nicht wahr, in unseren Ohren. Macht, da denken wir gleich auf etwas Negatives. Ich glaube, Gunnar ist anderer Meinung. Der hat irgendwie mit dem Kopf geschüttelt oder genickt. Hast du Macht, Gunnar?
Ja, ich habe schon mit dem Schlüssel im Auto umgedreht, hat nichts angeschoben, hat getan, was ich wollte.
Aha, interessant.
Alle Macht liegt bei Gott.
Interessant. Mina sagt, alle Macht liegt bei Gott. Ja, aber ich glaube, so können wir Macht definieren. Macht ist doch die Fähigkeit, etwas zu bewirken, nicht wahr? Also wenn es auch eine Kleinigkeit ist, aber wenn ich als Mensch auf meine Arbeit gehen kann, wenn ich durch die Stadt gehen kann, ohne dass mich jemand auffällt, dann ist es doch Macht, oder nicht? Wenn ich nach Hause gehen kann, wenn ich ein Haus habe, mich entscheiden kann, wann ich zu Bett gehe, wann ich das Licht ausmache, das ist Macht. Macht ist die Fähigkeit, etwas zu bewirken, in Geschehnisse einzugreifen. Wenn wir über Gottes Allmacht denken, hat Mina das ja auch richtig gesagt, bedeutet das, dass Gott nochmal über die Macht des Menschen steht. Gott steht über alles. Ja, das ist ja dieses griechische Wort Pontokrates, also alles und Macht, wirklich über alles. Satan ist auch mächtig, aber er ist nur Kosmokrates, also über den Kosmos, über die Welt ist er der Weltherrscher. Aber Gott ist allmächtig. Er ist übergeordnet, über alles. Gott ist allmächtig. Und Gottes Allmacht zeigt sich hier in unserem Text schon etwas früher, finde ich. Denn wir haben gelesen, nach ihm kam Schammer, der Sohn Agis des Hararitas. Also viel wissen wir nicht über Schammer, aber wir wissen, dass vor ihm jemand gewesen ist. Er war der Sohn von Agis. Und dieser war ein Hararita. Und so könnte man das hier immer weiter verfolgen. Man könnte sagen, dieser war wiederum ein Sohn von dem und dieser war wiederum ein Sohn von dem, bis wir zum ersten Buch der Bibel kommen und zum ersten Satz, wo wir lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in Kapitel 1, Vers 26 sagt ja Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und deshalb ist der erste Punkt, wo sich Gottes Allmacht zeigt, das ist die Schöpfung, das ist in der Erschaffung des Menschen und speziell auf unsere Geschichte bezogen, in der Erschaffung Schammers. Also allein die Tatsache, dass Schammers zu dem Zeitpunkt existiert hat, dass es Schammer gegeben hat, ist ein Zeichen von Gottes Allmacht. Denn Gottes Allmacht zeigt sich vor allem in der Schöpfung. Deshalb sagt auch der Psalmist in Psalm 33, Vers 8, vor dem Herrn fürchte sich die ganze Erde, vor ihm mögen sich scheuen alle Bewohner des Erdkreises. Denn er sprach und es war, er gebot und es stand da. Also Gott schuf Kraft seines Wortes, er sprach und es war etwas da. Deshalb hat Gottes Wort eine unglaubliche Macht. Und darin hat Gott seine Allmacht offenbart, eben gerade in der Schöpfung und in der Erschaffung des Menschen. Und aus diesem Grund sagt ja auch Apostel Paulus in der Apostelgeschichte, dass es keinen Menschen geben wird, der hier eine Entschuldigung hat. Denn Gottes Kraft, ja, also da steht das Wort Dynamis, was ja auch sehr eng mit Macht in Verbindung steht, Gottes Kraft und sein unsichtbares Wesen wird seit Erschaffung der Welt wahrgenommen an seinen Werken, sodass keiner eine Entschuldigung hat. Also noch einmal, Gottes Allmacht, finde ich, zeigt sich in unserem Text zuerst in der Erschaffung von Schamas. Und damit auch die praktische Schlussfolgerung für uns. Du, lieber Zuhörer, der du heute da sitzt, bist ein Beweis für Gottes Allmacht, weil Gott dich wunderbar gemacht hat. Wenn man das auch genauer sieht, wie der Psalmist David es sagt, er sah dich als ungeformten Keim im Leib deiner Mutter. Da hat er deine Gebeine gebildet, da hat er dich schon gesehen. Da hat er schon seinen Plan mit dir entworfen. Und wie gut, wenn wir vielleicht wieder anfangen, neu darüber zu staunen. Ich weiß noch, wie ich kurz nach meiner Taufe ausgereist bin, nach Italien, nach Rom und dann nach Sardinien. Und wo ich dann so durch dieses schöne türkisblaue Wasser geschnorchelt bin und all die Fische gesehen habe. Da hat mich das manchmal so bewegt, dass ich rausgesprungen bin aus dem Wasser und wirklich schreiend Gott gelobt habe, weil das so gewaltig war und mich so bewegt hat. Und jetzt vor 2-3 Wochen war ich mit einem Arbeitskollegen unterwegs und dann fragte er mich im Auto, Mensch, hast du auch diesen wunderbaren feuerroten Sonnenaufgang gesehen? Und da muss ich erst mal überlegen. Und das stimmt, ja. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass dieser Mann in dem Moment mehr über Gottes Schöpfung staunt wie ich. Und eigentlich darf das nicht sein. Da schleicht sich oft so eine Selbstverständlichkeit hinein. Also die Schöpfung ist ein Bild für Gottes Allmacht. Es war vor langer Zeit, so 1414, die Zeit des Konstanzer Konzils, da ritten zwei Kardinäle durch die Gegend und sahen auf einem Hügel einen Hirten, der bitterlich geweint hat. Also er hat richtig geheult. Und sie haben ihn dann nach seinem Ergehen gefragt und nach dem Grund seiner Trauer. Und dann entdeckten sie, dass neben dem Hirten so eine hässliche Kröte saß. Naja, und dann sagt der Hirte tatsächlich, ich weine, weil ich Gott noch nie in meinem Leben von Herzen dafür gedankt habe, dass er mich in seinem Bild und nicht wie dieses untere Geschöpf geschaffen hat. Also ich weine, weil ich Gott noch nie dafür gedankt habe, dass er mich in seinem Bild und nicht als so ein unteres Geschöpf geschaffen hat. Lieber Zuhörer, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du Mensch bist und dass wir diese Menschenwürde haben, das ist doch nicht selbstverständlich. Aber die Tatsache, dass das so deutlich in Gottes Wort steht, ist ja der Beweis dafür, wo es heißt, Gott schuf uns in seinem Bild. Er setzte uns als Krone über die Schöpfung. Stelle sich nur vor, wie das wäre, wenn Gott es anders gemacht hätte. In seiner Allmacht hätte er sich ja auch entscheiden können, sage ich mal, den Löwen den Verstand zu geben und all diese Fähigkeiten, die wir heute haben. Stell dir vor, da würde es so einen Menschen zugeben, wir würden dann zur Ausstellung posieren müssen oder würden morgens regelmäßig Gassi geführt werden. Ich will das jetzt nicht länger ausführen, aber das ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass du Mensch bist, dass du heute da sitzt und Mensch sein darfst. Das ist ein Beweis von Gottes Allmacht. Und die praktische Schlussfolgerung sollte sein, dass wir ihm dafür danken, dass wir ihn dafür loben, dass wir darüber staunen. Und das geschieht, wenn ich mir auch im Alltag einfach ein paar Momente Zeit nehme und ganz bewusst darüber nachdenke, die Schöpfung auf mich einwirken lasse und ihm dafür danke. Also der erste Punkt ist, Gottes Allmacht zeigt sich in der Schöpfung. Und ganz praktisch bedeutet das, er ist mein Schöpfer. Aber ich glaube, dass dies noch nicht alles ist. Jemanden zu erschaffen, reicht ja eigentlich nicht aus. Die Tatsache, dass Schammer zu dem Zeitpunkt noch am Leben ist und gesund ist und dass Gott ihn dermaßen gebrauchen kann, ist auch ein Zeichen von Gottes Allmacht. Denn alles, was gemacht wird, muss ja irgendwie auch erhalten werden. Sei es jetzt ein Auto, das ich regelmäßig tanken und warten muss, sei es ein Kleiderschrank, der auch die richtige Temperatur braucht und vor Feuchtigkeit bewahrt werden muss. Egal, was wir hernehmen, alles braucht auch einen Erhalter. Und deshalb ist der zweite Punkt, Gottes Allmacht zeigt sich auch im Erhalten der Schöpfung. Das lesen wir sehr deutlich im Hebräerbrief, Kapitel 1. Hebräer, Kapitel 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe. Also Gott hat nicht nur die ganze Welt erschaffen, sondern Gott erhält auch die ganze Welt. Wir haben gelesen, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und Jesus selbst ist diese Kraft, das ausgesprochene Wort Gottes. Jesus trägt auch dich heute, auch du, der du heute da bist und heute da sitzt. Du hast es Jesus Christus zu verdanken, dass du heute lebst. Er hat heute dein Leben verlängert. Steht auch sehr deutlich in Klagelieder 3, dass es seine Güte allein ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Es ist seine Güte allein. Es ist Gottes Kraft, die für den optimalen Druck auf diesem Planeten sorgt, damit wir überhaupt existieren können. Es ist Gottes Kraft, die alle Gegenstände und jegliche Materie bis ins kleinste Atom zusammenhält. Das ist Gottes Allmacht, ein Beweis für seine Allmacht. Und es war auch Gottes Kraft, die Schammer bis zu dem Zeitpunkt bewahrt und erhalten hat. Und ich glaube, wir lesen da oft so schnell drüber hinweg, wir sehen oft, die große Allmachtstat, ja, Schammer hat die Philister geschlagen und das war damals im Alten Testament und sowas erlebe ich heute nicht mehr. Nein, die Tatsache, dass Schammer erschaffen wurde und dass Schammer zu dem Zeitpunkt am Leben war, ist auch ein Zeichen von Gottes unbegrenzter Allmacht. Und deshalb erhält er uns auch heute und ich darf ihm heute dafür danken, dass er mir so viele Tage geschenkt hat, dass ich heute hier sein darf, dass ich ihm dienen darf. Ich weiß, dass der Evangelist Wilhelm Pahls, mit dem ich auch einige Zeit verbringen durfte während meines FSJs bei der Bruderhand, auch von einem Ereignis in seinem Leben erzählt. Ihr seid ja auch kurz vor einer Evangelisation und er war gerade am Evangelisieren und er war sehr, sehr entmutigt. Irgendwie passierte sehr wenig. Ich kenne jetzt nicht die genauen Umstände, wahrscheinlich gab es nicht viele Bekehrungen, vielleicht gab es andere mühvolle Dinge. Auf jeden Fall rang er und sein Begleiter im Gebet, dass Gott doch endlich einen Durchbruch schenkt, dass Gott doch mehr Segen schenkt und so weiter. Allerdings hatte er plötzlich einfach eine besondere Begegnung mit Gott. Als er so betete, da fiel sein Blick auf einmal auf seine Hände. Und ihm fiel auf, dass irgendwie Gott noch nie konkret für seine Hände gedankt hatte. Und plötzlich wurde ihm das wirklich so bewusst, dass diese Hände Geschenke Gottes waren. Und er dankte Gott von ganzem Herzen für diese Hände und gleichzeitig weihte er auch Gott diese Hände, dass Gott diese Hände gebraucht und andere Menschen dadurch segnet. Und dann fiel sein Blick auf seine Beine und so weiter. Und Er hatte selbst eine besondere Begegnung mit Gott, wo er sich Gott neu weihte, mitten auf dieser Evangelisation. Und was möchte ich damit sagen? Auch wir haben unseren Blick oft auf gewisse Dinge gerichtet. Vielleicht auch in der Gemeinde, wo wir uns etwas anders vorstellen, wo wir uns wünschen, dass etwas anderes läuft, wo wir unzufrieden sind, wo wir vielleicht denken, Gott könnte uns mehr segnen oder andere Geschwister könnten mehr tun oder wie auch immer. Und ich möchte, dass du heute einfach mal wieder auf dich schaust. Vielleicht dir diesen Moment der Stille wieder mal nimmst, auf deine Hände schaust, auf deine Beine, auf deinen Leib, den Gott dir geschenkt hat. Vielleicht stellst du dich heute mal wieder vor den Spiegel für ein paar Momente und betest Gott einfach an, dass Gott seine Allmacht in dir zeigt. Jeder, der heute hier sitzt, ist ein großer Beweis für Gottes Allmacht. Und das Besondere daran ist, wir haben ja erstens gesehen, Gottes Allmacht zeigt sich in der Schöpfung, also allein in der Tatsache, dass er den Menschen schafft oder geschaffen hat. Das bedeutet, er hat uns eine Würde gegeben, er hat uns zur Krone über die Schöpfung bestimmt. Das kann mich auch vor Entmutigung bewahren, wenn ich auf der Arbeit gemobbt werde oder egal, was Leute zu mir sagen, weil meine Würde kommt ja von Gott und nicht von Menschen. Aber das Zweite ist ja ebenso wichtig. Gottes Allmacht zeigt sich, indem er mich erhält, Tag für Tag. Und was bedeutet das auch anderes, als dass Gott mir diese Macht auch zuteilt? Das hat mich so schwer beeindruckt. Das lesen wir im ersten Buch Mose 1, Vers 26. Wir haben den Vers schon angefangen zu lesen. Da sagt Gott, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und genauso stelle ich mir das vor. Gott in seiner Allmacht trifft die Entscheidung, etwas von dieser Macht den Menschen zu geben. Etwas davon abzugeben für dich und für mich. Das ist Gottes Allmacht. Und das drückt ja auch der Psalmist sehr deutlich aus im Psalm 8, wo er sehr über Gottes Schöpfung staunt. Und wo er dann sagt, wenn ich anschaue deine Himmel und deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Vielleicht geht es ja nur mir so. Vielleicht seid ihr da weiter, aber es wird mir einfach zu schnell selbstverständlich, dass ich Mensch bin, dass Gott mich gemacht hat und dass Gott von seiner Allmacht mir Macht gegeben hat über Tiere, ja sogar über andere Menschen. Er hat mir Kinder anvertraut, die ich erziehen darf. Das ist ja eigentlich Macht. Auch einfach, dass ich mich für Kinder entscheiden darf oder gegen Kinder entscheiden darf als Ehepaar, je nach Möglichkeit. Ich finde, das ist Macht. Das ist doch ein ganz großes Geschenk. Dafür kann ich doch heute Gott Danke sagen. Und die praktische Schlussfolgerung ist doch, dass ich zu Gott komme und sage, Gott, wenn du mein Schöpfer bist und wenn du mein Leben erhältst und alles dafür tust, dass mein Leben in Gang ist, dann möchte ich dir dieses Leben geben und es dir anvertrauen. Dann möchte ich dir allein dienen. Denn du weißt ja dann am besten, was mir dienlich ist. Du weißt am besten, wie dann mein Leben funktioniert, wie meine Ehe funktioniert, wie ich meine Familie ernähren kann und so weiter. Das sollte die praktische Schlussfolgerung sein. Und eigentlich habe ich mir so gedacht, ist das alles schon sehr groß. Also wenn man hier stehen bleiben würde und sagen, da könnte man sagen, Gott, das ist so gewaltig. Das ist so groß. Ich möchte mein Leben lang dafür danken. Aber das Besondere ist, Gott bleibt ja hier immer noch nicht stehen, den Menschen zu beschenken. Weil wir haben ja die Geschichte von Schammer gelesen und von dem Angriff der Philister. Und auf uns Menschen bezogen oder auf die ganze Menschheitsgeschichte bezogen, ist das ja ein wunderbares Bild, denn der Heilige Geist redet ja heute auch ganz besonders durch das Alte Testament zu uns. Der Angriff der Philister, der versinnbildlicht für mich auch den Angriff des Bösen. Denn wir wissen, dass am Anfang der Schöpfung Gott Adam und Eva schuf und einen wunderbaren Garten stellte. Ich würde diesen Garten jetzt nennen das wunderbare Linsenfeld der Gemeinschaft mit Gott. In diesem Garten haben sich Adam und Eva befunden. Dieser Garten war fruchtbar und sie hatten eine Beziehung zu Gott. Sie hatten einen Austausch, sie hatten eine wunderbare Gemeinschaft. Bis plötzlich dann wieder dieser Angriff kam. Und das waren ja nicht die Philister, wir wissen, es war Satan als Gestalt in einer Schlange, der sich in diesen Garten gesetzt hat und angefangen hat, Eva zu verführen. Und leider wissen wir, dass Eva und Adam dieses Feld nicht behalten haben. Wir wissen, dass sie eigentlich den Rückzug angetreten haben. Sie sind reingefallen, sie sind hochmütig geworden, sie wollten so sein wie Gott. Und leider mussten sie dann diesen Garten Eden verlassen, dieses wunderbare Feld der Gemeinschaft mit Gott. Und plötzlich gab es da einen anderen Besitzer. Die Bibel sagt, dass der Mensch ins Reich der Finsternis gekommen ist. Da gab es plötzlich einen anderen, der über ihn geherrscht hat. Und das war wirklich eine schlimme Situation. Im Alten Testament steht, dass wir uns alle umherwandten wie Schafe, die keinen Hirten haben. In Römer 3 steht, dass alle gesündigt haben. Alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Niemand von uns kann sich eigentlich mit Schammer messen. Niemand von uns kann sagen, er ist schuldlos. Er hat dieses Feld der Gemeinschaft mit Gott, das Gott ihm geschenkt hat, behalten. Aber Gott in seiner Gnade hat den Menschen weiterhin bewahrt. Bis heute, müssen wir das so sagen, lässt Gottes Regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott hat trotzdem den Menschen die Würde behalten und trotzdem ist es immer noch Christus, der alle Menschen trägt durch das Wort seiner Kraft. Und ich finde, Jesus drückt es auch sehr schön aus in Lukas 11, wo ihn die Pharisäer beschuldigen und sagen, du treibst die Dämonen mit Satan aus. Da gebraucht Jesus ein Bild, wo er in Lukas 11 sagt, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, ist seine Habe in Frieden. Wenn der Starke seinen Hof bewacht, und mit Starkem ist ja hier der Satan gemeint, und mit Hof und Habe sind eigentlich die Menschen gemeint, die in ihrer Blindheit ihm folgen und sich das gar nicht bewusst sind, dass sie ein wunderbares Feld verloren haben, dass sie sich für das Böse entschieden haben. Aber dann sagt Jesus, wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt. Und hier macht Jesus deutlich, es ist notwendig, dass jemand kommt, der stärker ist wie dieser Feind. Es ist notwendig, dass jemand kommt. Sagt er, nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Und damit sagt ja Jesus schon prophetisch, dass er der Stärkere ist. Und das bedeutet, dass Jesus Christus der bessere Schammer ist, der für dich und mich sich wieder mitten auf dieses Feld gestellt hat. Und die Bibel sagt, dass diese ganze Schuld, also jetzt als Bild die Philister gesehen, die ganze Schuld auf Jesus einschlug, mit voller Macht. Das sagt ja Jesaja, er ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Unsere Sünden lagen auf ihm, damit wir Frieden haben. Dieser Kampf, der war so heftig und der war so schwer, dass Jesus ja im Garten Gethsemane Gott gefragt hat, dass wenn es möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, dieses Feld zurückzuerobern, dass Gott es doch tun soll. Aber Gott, und das war wieder Gottes Allmacht, Gott in seiner Allmacht entschied sich, seinen Sohn nicht zu verschonen. Das hat auch etwas mit Gottes Allmacht zu tun. Gott in seiner Allmacht hätte sich auch entscheiden können, seinen Sohn zu verschonen, ihn irgendwie noch herauszuretten, zurückzuziehen. Aber weil es keinen anderen Weg gab, ließ er seinen Sohn zerschlagen. Es gibt Dinge, die grenzen vielleicht Gottes Allmacht etwas ein. Es gibt da natürliche Einschränkungen. Gott kann nicht sich selbst verleugnen, zum Beispiel. Gott kann nicht zur Sünde verführt werden. Gott wird nie irgendeine Sünde tun. Aber dann gibt es auch Einschränkungen, die sind von Gott selbst auferlegt. Er tut gewisse Dinge nicht, die hätte er tun können, die würden seinem Wesen entsprechen, aber der tut er nicht. Gott hätte ja auch Esau erwählen können, aber er wählt Jakob. Gott hätte ja auch mehrere Völker erwählen können, aber er wählt damals nur Israel. Gott hätte Jakobus den Märtyrertod ersparen können, aber tut er nicht. Gott tut manchmal, unterlässt manchmal Dinge, die weiß nur er, warum er das so tut. Deshalb ist Jesus dieser bessere Schama, der für uns dieses Feld wieder zurückerobert hat. Und das ist so wunderbar. Das ist die Frage auch heute an dich persönlich. Hast du das erlebt, dass du dieses Feld zurückgewonnen hast, dieses wunderbare Feld der Gemeinschaft mit Gott? Wenn nicht, dann darfst du heute kommen, weil Jesus starb stellvertretend für dich am Kreuz. Er bezahlte für deine Schuld. Und so komme ich auch zum dritten Punkt. Gottes Allmacht zeigt sich in der Erlösung. Weil Gott das getan hat, weil Gott für deine Schuld bezahlt hat, hat er jetzt die Macht, dir die Sünden zu vergeben und dir ein neues Leben zu schenken. Ja, und wie geschieht es praktisch? Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns alles vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich muss praktisch zugeben, dass ich versagt habe und dieses Feld verloren habe. Aber dann darf ich nicht stehen bleiben. Denn dieses Feld braucht ja einen neuen Besitzer, einen Herrscher, der mir zeigt, wie man dieses Feld jetzt richtig behält. Und deshalb heißt es in der Schrift, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann darf ich Jesus in mein Herz und Leben aufnehmen, um dieses Feld auch zu behalten. Und das Wunderbare ist, dass sich dann der Kreis eigentlich wieder schließt, weil dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, der mich und dich geschaffen hat, der mir diesen physischen Leib gegeben hat, der schenkt mir jetzt ein neues Leben. Also der Schöpfer dieser Welt, der wird der Schöpfer eines neuen Lebens und ich werde von Neuem geboren zu einem neuen Leben. Ich bekomme geistliche Gaben und vieles, vieles mehr. Der Erhalter dieser Welt und der Schöpfer dieser Welt, der wird auch der Erhalter meines geistlichen Lebens. Diesen Vers haben wir heute ja auch aus dem Philipperbrief gehört, dass der in uns ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und Petrus sagt, dass wir durch Gottes Macht bewahrt werden. Und dann drittens, dieser Gott, der jetzt der Schöpfer ist auch meines neuen Lebens, der wird irgendwann wiederkommen. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir wissen nicht wann, aber er kommt wieder, auch im tausendjährigen Reich, wo er seinen Fuß auf diese Erde setzen wird, wo er wiederkommen wird und hier regieren wird und auch auf eine besondere Art und Weise seine Allmacht zeigen wird. Das ist wirklich wunderbar. Und so denke ich, dass diese Geschichte besonders in unserem Leben spricht. Nicht nur, dass wir jegliche Selbstverständlichkeit wieder aus unserem Leben vertreiben und Gott für seine Allmacht anbeten, sondern dass wir eben schauen, ob wir auf dem Feld oder neben dem Feld stehen. Paulus sagt es ja im Epheserbrief, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen. Weiter sagt Paulus, dass Jesus hinaufgefahren zum Himmel uns auch Gaben gegeben hat. Und das heißt, dass wenn Christus mich erlöst hat und mich jetzt auf dieses Feld gestellt hat, dann hat er mir sozusagen Segensfelder ausgeteilt. Wir kennen die Gleichnisse von den Talenten und so weiter. Es gibt bestimmte geistliche Gnadengaben, die Gott dir ausgeteilt hat. Es gibt Menschen, die sind Evangelisten, andere sind Lehrer. Einige haben eine besondere Gabe zur Ermutigung. Andere haben eine große Begabung auch für praktische Dienste, dass sie das in der Gemeinde geistlich umsetzen. Und meine Frage oder Gottes Frage an dich heute persönlich ist, wie sieht es da mit deinen geistlichen Segensfeldern aus? Kann es möglich sein, dass du da zum Beispiel auf deinem Segensfeld der Ehe stehst? Das ist ja wirklich ein besonderes Segensfeld. Ja? Aber dummerweise ist vielleicht gerade letzte Woche so eine scharfe Liste da reingekommen. Ja, vielleicht so ein netter Arbeitskollege auf deiner Arbeit, der dir den Kopf verdreht oder so ähnlich. Und du merkst gar nicht, wie schnell du dieses Feld verlässt und einfach nachgibst, ja, anstatt vielleicht irgendwie standzuhalten. Vielleicht bist du Single oder hättest vielleicht auch viel Zeit, die Gebetszeit hier in der Gemeinde zu besuchen, am Sonntag oder auch während der Woche, vielleicht die Bibelstunde. Es ist ja auch ein Segensfeld, das Gott uns schenkt. Da werden ja im Gebet Siege erkämpft. Es geht ja um Kampf. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften und Gewalten. Da muss gebetet werden, da muss gekämpft werden. Aber da kommt so ein Philister der Bequemlichkeit rein. Und du merkst gar nicht, wie schnell du das Feld wieder verlässt. Wisst ihr, ich glaube, dieses Bild spricht ganz besonders zu uns Christen heute. Vielleicht ist es ein Philister der Depression oder der Melancholie, der da immer wieder so reinkommt und sagt, ja, sollte Gott wirklich gut sein? Warum geht es dir so schlecht? Also es gibt von diesen Philistern ja unzählige, nicht wahr? Und manchmal erscheinen sie uns so mächtig wie ein Millionenheer. Aber dieses Bild von Schammer, das ermutigt uns heute, das Feld wieder einzunehmen, das du und ich vielleicht verloren haben letzte Woche. Und es ist irgendwie so traurig zu sehen, wir haben gelesen, wirklich fast alle, das Volk floh vor den Philistern. Es waren wirklich alle, nur ein einziger traut sich, mitten auf das Feld zu stehen, sich auf das Feld zu stellen und zu sagen, das gebe ich nicht her. Wo ich mich auch gefragt habe, Mensch, schau mal, das ist doch nur ein Linsenfeld. Also es ist ja eine Hülsenfrucht, die wird bei uns in Deutschland fast nicht mehr angebaut, weil sich das nicht lohnt. Also wenn das eine Schatzkammer wäre, die du bewacht hättest, ja, wie so ein tapferer Ritter oder so. Aber für ein Linsenfeld setzt du dein Leben aufs Spiel. Vielleicht ist es heute auch eine traurige Tatsache, dass wir vieles, auch viele alte Werte von früher, nicht mehr so für wichtig nehmen. Dass wir heute immer weniger bereit sind, für etwas wirklich zu kämpfen und einzustehen, uns auf ein Feld zu stellen, ob das meine Ehe ist, ob das meine Liebe zu den Geschwistern ist, ob das mein Dienst in der Gemeinde ist und zu sagen, ich bleibe jetzt hier stehen und ich verteidige dieses Feld, ich lasse mir das nicht einfach nehmen durch irgendwelche Entmutigungen. Und dass das möglich ist, hat die Geschichte ja immer wieder gezeigt. Wenn wir an einen Daniel denken, der auch dieses wunderbare Feld des Gebets hatte, das plötzlich angefochten wurde, angegriffen wurde. Und dann kam ja das Gebot, wer irgendeinen anderen Gott anbetet, der wird in die Löwengrube geworfen. Und Daniel ist ein wunderbares Bild für jemanden, der einfach sich draufgestellt und gesagt hat, ich bleib jetzt da stehen. Und Gott schenkt einen großen Sieg. Auch seine drei Freunde sind ein wunderbares Beispiel im Feuerofen. Jonathan ist ein wunderbares Beispiel, der mit seinem Waffenträger die Entscheidung traf, nur zu zweit gegen ein Heer von Philistern anzutreten, und Gott schenkte eine große Rettung. Und ein Beispiel, was mich auch sehr beeindruckt hat und gar nicht so lange her ist, es hat in Rumänien stattgefunden. Der Mann hieß Florian Patriciu, ein Bahnhofsvorsteher. Er hatte seinen Kurs als Bester abgeschnitten und ist von seinem Lehrer immer so geprägt worden, dass bei der Eisenbahn sind Vorschriften und Regeln wichtig. Die müssen nicht zu 80%, nicht zu 90%, sondern zu 100% befolgt werden. Naja, und so kam es, es war zur Zeit des Kosovo-Krieges, der 3. Juni 1999. Serbien wurde von der NATO bombardiert, Rumänien hatte die Wege geöffnet für die Durchfahrt, und da war ein Zug von Deutschland mit schwerem Militärgerät. Es war ein amerikanischer Zug. 16 Waggons, das war auf dem Bahnhof in Pilesti. nicht weit von der Grenze, es war nur noch ungefähr 5 Kilometer bis zum Ziel. Da hielt jetzt dieser Riesenzug, ja, 16 Personenwaggons, schweres Militärgerät, muskelbepackte Amerikaner steigen aus, die Leute sind beeindruckt. Aber jetzt gibt es da ein Problem, der Zollstempel fehlt. Und ohne Zollstempel, das ist die Regel, muss der Zug einfach festgehalten werden. Nun hatten jetzt die vorhergehenden Bahnstationen den Zug einfach weiterfahren lassen. Das ist ja völlig klar, Amerika, Supermacht, da können wir jetzt nichts entgegensetzen. Aber da waren sie beim Florian Patricio falsch. Wenn man das jetzt so bildlich betrachtet, das ist Florian, dieses Feld sind seine Regeln und Vorschriften und das ist hier der Zug der Amerikaner. Ja. So, und jetzt lässt dieser Florian, dieser kleine Bahnhofssteher, diese ganzen amerikanischen Züge einfach nicht weiterfahren, weil der Zollstempel fehlt. Und es vergehen Stunden. Die ganze Sache ruft die Botschafter auf den Plan. Die ganzen Vorgesetzten, sie reden schon darüber, diesen Florian zu feuern. Aber Florian denkt sich, lieber lasse ich mir meinen Job nehmen, als dass ich etwas gegen die Vorschriften tue. Nun, irgendwann wurden den Vorschriften Genüge getan, der Zug konnte weiter, der Krieg war bald vorbei, der Zug musste zurück, wieder durch Pilestie. Nun gab es wieder ein Problem, für die Durchfahrt in Rumänien mussten 45.000 Dollar gezahlt werden, auch das war dort nicht der Fall. Florian hielt den Zug wieder fest, diesmal nicht einen Tag, sondern 2 Wochen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das Ende der Geschichte ist, dass die Vorgesetzten dem Florian Recht gaben. Er erhielt zur Belohnung 3 Monatsgehälter extra, ist fast Bürgermeister geworden, die ganze Story wurde verfilmt. Aber die Frage, die ich mir mal gestellt habe, wollen wir weiterhin immer diese Rückwärtsbewegung machen? Ich weiß nicht, wie es gerade jetzt in deinem Leben aussieht. Ja, vielleicht ist ein geistlicher Dienst in der Gemeinde, die du schon seit Jahren an den Nagel gehängt hast. Ich meine, das muss der Heilige Geist ja jedem persönlich zeigen. Aber auf mich bezogen musste ich feststellen, dass oft dieser Move immer zu beobachten. Ja? Ich bin auf einem geistlichen Feld, das mir Gott anvertraut hat, ob das meine Familie ist, meine Gemeinde oder mein Zeugnis auf der Arbeit, wo ich mich immer schön zurückziehe oder zurückhalte oder es ist Evangelisation und ich traue mich nicht einzuladen, immer so diese Rückwärtsbewegung, immer dieser Rückwärtsmove. Und dass wir einmal diesen Move von Schama wieder erlernen, ja, dass wir uns so mitten auf dieses Feld stellen, ja, und den Philistern einfach diesen Tritt geben zur Seite, dass da wieder so eine Art Kampfstimmung kommt, ein Kampfgeschrei, ja, dass das Schwert des Geistes wieder gezogen wird, wie Paulus das hier sagt, die Waffenrüstung angelegt wird und wir wieder anfangen zu kämpfen. Paulus sagt, dass auch im zweiten, in seinem Timotheusbrief an Timotheus, er sagt, niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. Und was meinst du oder was meine ich, wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen? Und da kommt die Belohnung, da kommt die Krönung. Meinst du wirklich, dass Gott dich dann auf den Thron setzt? So? Und dass Gott dann sagt, so mein lieber und treuer Knecht. Ich habe dir viele geistliche Gaben gegeben, ich habe dir eine Familie gegeben, ich habe dich auch in ein bewahrtes Deutschland gesetzt. Ja, also man muss ja ein paar Augen zudrücken. Es war ja eine schwere Zeit, das 21. Jahrhundert. Es waren viele Versuchungen, du konntest deinem Partner nicht immer so treu sein und du hast ja auch deine Ruhe mal gebraucht in der Gemeinde. Aber gehe ein, herrsche über 10 Städte. Kannst du dir das vorstellen? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube, dass Gott kein Hampelmann ist. Also er ist allmächtig. Aber manchmal scheint es mir, wir tun so, als wäre er ohnmächtig. Er ist allmächtig, sagt uns die Schrift. Und das bedeutet praktisch für mich, er hat mich nicht nur als Krone über die Schöpfung gesetzt, er erhält nicht nur Tag für Tag mein Leben, sondern wie wir in der Erlösung gesehen haben, er gibt seinen Sohn für dich her. Und durch die Erlösung und dann durch die Auferweckung von Jesus Christus, wo Gott nochmal auf besondere Art und Weise seine Allmacht zeigt, hat er uns jetzt die Kraft oder die Macht des Heiligen Geistes gegeben. Also das Nonplusultra jetzt. Jetzt die Frage, was fehlt dir noch? Was brauchst du noch, um dich jetzt auf dieses Feld zu stellen und endlich die Stellung zu halten? Aber wisst ihr was? Ich glaube, ihr seid auch so eine Gemeinde. Ich glaube, ihr seid so eine Gemeinde, die auf diesem Feld steht und die Stellung hält. Ich sehe hier Geschwister, die auch trotz Krankheit, trotz Altersschwäche immer wieder kommen und weiterkämpfen. Vor einigen Jahren sind ja hier auch Geschwister in einen anderen Ort nach Tittmoni gegangen, um dort Gemeinde zu gründen, weil ihr gesagt habt, auch dort ist ein Feld, das wir einnehmen möchten. Andere sind nach Grassau gegangen. Jetzt findet gerade die Kinderfreizeit statt, wo wieder gekämpft wird. Und allein die Tatsache, dass du heute da bist, ist ja ein Zeichen für Kampf. Ist ja ein gutes Zeichen. Gott möchte dich heute ermutigen, das weiter zu tun, weiter zu kämpfen und weiterhin der Welt seine Allmacht zu präsentieren. Und wo das nicht der Fall ist, wo Gott dich vielleicht heute auf etwas hingewiesen hat, wo du vielleicht diesen Rückwärtsmove gemacht hast, wo du vielleicht ein wunderschönes Feld einfach so preisgegeben hast, aus Angst, da möchte Gott dich ermutigen, dass du das heute wieder einnimmst. Ob das ein Dienst in der Gemeinde ist, den du vielleicht abgegeben hast, ob das vielleicht die Liebe zu deinem Partner ist, zu deinen Kindern, zu deinen Geschwistern, vielleicht ist es Bitterkeit gegenüber jemandem, wo es einfach an Einigkeit fehlt und wo wir auch als Gemeinde wichtige Segensfelder verlieren. Gott kann es dir heute im Gebet zeigen und ich bitte dich und flehe dich an. Lass dir deine Segensfelder nicht rauben. Denn durch Christus, durch die Erlösung, ist es möglich, dass wir sie behalten. Sie gehören uns. Wir haben ein Recht darauf, wenn wir uns auf die Verheißung stellen und Gott darum bitten. Amen.